Herzlich willkommen zu Better Relations,
dem Podcast rund um Business, Beziehung und Gesundheit. Liebe Miriam, als wir uns kennengelernt hatten, hatte ich meinen Job gekündigt, um mich selbstständig zu machen. Und du warst auch dabei, dich selbstständig zu machen oder warst schon selbstständig?
Ich habe, glaube ich, gerade da schon gekündigt gehabt.
Ja.
Ja. Da war ich noch in der Kinderwunschklinik, ne? Und da habe ich gekündigt. Es war nämlich gerade, die Pandemie hat angefangen.
Mhm.
Und ich habe damals in der Kinderwunschklinik in Thalheim gearbeitet. Bei Wels ist das. Die hatten mich nämlich also aus Deutschland angeworben gehabt, dass ich da gearbeitet habe.
Das war mein Glück.
Ja, voll, oder? Und das war irgendwie total schräg, also weil ich habe die eine Kollegin quasi kennengelernt auf einer Veranstaltung. Mhm. Die haben halt gesagt, dass ich so gerne in der Kinderwunschklinik arbeiten wollen würde. Und sie hat gesagt, wir suchen da jemanden für Österreich. Und dann habe ich die Bewerbung abgeschickt und dann habe ich diesen Job gekriegt. Und es war voll toll, weil in Deutschland in der Kinderwunschklinik einen Job zu kriegen, ist quasi unmöglich, wenn du nicht irgendwie B-Vitamin oder sowas hast. Ja, und mir war aber immer schon klar, ich würde gern was Eigenes machen. Also ich komme ja aus einer selbstständigen Familie. Mein Vater hat mir das so eingebläut. Werd auf keinen Fall Arzt, da musst du halt immer für die Stunden arbeiten. Also so ungefähr in so einem Ton. Und hat immer wieder gesagt, du musst das Geld für dich arbeiten lassen und andere Leute sollen für dich arbeiten. Und natürlich bin ich Ärztin geworden und arbeite für meine Stunden.
Mhm.
Aber damals hatte ich so die Idee gehabt, ich war sehr unzufrieden in der Kinderwunschklinik, die Arbeitsbedingungen waren nicht so super. Ich möchte ortsungebunden arbeiten und ich brauche ein Business, was von überall funktioniert. Und damals haben wir uns dann kennengelernt, da war ich gerade dabei, so Online-Kurse zu machen und war so im Coaching-Programm drin und war nicht mehr nur angestellt.
Mhm.
Das erste Mal.
Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, also du kamst dann immer aus der Klinik nach Hause und hast dann gleich weitergemacht an deinem Online-Business gearbeitet. Oftmals bist du dann vor Erschöpfung umgefallen bis um 9:30 und dann geschlafen und morgens wieder ein Laptop aufgeklappt und gearbeitet, bevor du in die Klinik gegangen oder gefahren bist. Bist du immer mit dem Fahrrad gefahren.
Ja, das stimmt. Bei dir war es anders, ne? Als ich dich kennengelernt habe, warst du in einer Findungsphase.
Ja, genau. Naja, ich hatte meinen Job 2019 gekündigt und zwar so, dass ich dann mit Sommer quasi nicht mehr arbeite, weil ich mir den Sommer genießen wollte. Ich habe mir gedacht, ich mache mal eine gewisse Zeit frei, weil ich hatte 20 Jahre, also ich war zuerst bei meinen Eltern angestellt und dann hatte ich zwei Anstellungsverhältnisse und ich wollte einmal Zeit für mich haben und mal auch reflektieren. Mein Gesundheitszustand war nicht gut, ich hatte große Probleme mit dem Rücken. Mal reflektieren, wie geht es denn jetzt weiter? Das war so diese Zäsur. Ich war über 40 und habe mir gedacht, was will und muss ich jetzt noch erreichen? Und was muss ich tun, um das zu erreichen? Und irgendwie kam mir das falsch vor, weiter angestellt zu bleiben, weil das Leben einfach zu fremdbestimmt war. Je erfolgreicher ich als Verkäufer im Maschinenbau war, desto mehr bin ich in Flugzeugen gesessen, desto mehr Zeit habe ich bei Kunden verbracht, mit Kunden verbracht. Irgendwann habe ich oftmals im Flieger geschlafen in der Nacht, habe meine Wochenenden auf Flughäfen verbracht. Es ist ja nicht so, also manche Leute kennen das ja vom Urlaub fliegen, wenn sie in Thailand oder in Asien irgendwo auf Urlaub waren, aber man kann ja nicht schnell am Montagmorgen nach Japan fliegen und am Donnerstag wieder nach Hause, sodass wir am Freitag wieder zu Hause sind. Der Flug dauert viel zu lange, vor allem wenn man umsteigen muss. Mhm. Ich hatte da üblicherweise eine Reisezeit von 24 Stunden. Also bin ich meistens 2-3 Wochen in Asien geblieben, um auch dann ohne Jetlag, den Jetlag durchzutauchen, ohne Jetlag noch Arbeitstage anzuhängen. Ich war jede Woche in 2 bis 3 verschiedenen Ländern, habe dort mit meinen Händlern die Kunden besucht. Und ich war, wie gesagt, 20 Jahre etwa angestellt und dann wollte ich mich selbstständig machen und habe mir gedacht, ich brauche jetzt einmal Pause, um mich auch körperlich zu regenerieren. Ich habe da mein Masterstudium in Innsbruck am Management Center Innsbruck fertig gemacht, habe meine Masterthesis geschrieben, bin jeden Tag um 6:30 im Fitnessstudio gewesen, habe eine Stunde trainiert, bis um 7:30, 8:15. Dann bin ich um 8 Uhr zu Hause gewesen, habe früh mein Frühstück eingenommen und habe dann an meiner Masterthesis geschrieben und bin am Nachmittag mal Radfahren gegangen. Es war eine schöne Zeit. Als ich mich dann wirklich selbstständig machen wollte, genau dann kam die Pandemie und die Lockdowns und so weiter. Also im Nachgang würde ich mir diese Zeit nicht mehr gönnen, sondern würde die Zeit also intensivst nutzen, um zu netzwerken, weil ich mich ja in einer anderen Branche selbstständig gemacht hatte und meine Kontakte dahingehend völlig neu aufbauen musste. Also es war im Nachhinein würdest du nicht mehr machen.
Wie ist denn das dazu gekommen, dass du ausgerechnet gesagt hast, Kunst. Also ich meine, ich komme ja aus einer Kunstfamilie, meine Großeltern sind ja Künstler. Und ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwas mit der Kunst zu machen, ja, weil ich einfach gesehen habe, wie schwer das für die Künstler ist.
Ja.
Aber du hattest ja, also als ich dich kennengelernt habe und heute auch immer noch eine klare Vision gehabt, was das angeht.
Naja, erstens mal bin ich selber kein Künstler. Das heißt, ich habe mal diesen Druck nicht, dass das, was ich mache, später beim Publikum ankommen muss, sodass ich davon leben kann. 20% der Künstler können von ihrer Kunst leben, 80% nicht. Und bei den 20% ist es so, dass viele auch Dinge machen müssen, die irgendwie Kunst mit Kunst zu tun haben, aber nicht unbedingt nur reine freie Kunst sind. Ich kann mir mehr oder weniger auch aussuchen, mit welchen Künstlern ich arbeite. Aber für mich ist das so das Ding, ich habe früher Industrieanlagen verkauft und wer sich so eine Anlage anschafft, ob das jetzt ein riesen Buying-Konsortium ist oder ein Buying-Team oder ob das ein einzelner Unternehmer ist, der sagt, ich möchte es für meine Fabrik haben, diese Anlage. Die Menschen haben gewisse Vorstellungen, was es tun muss und es ist halt nur ein Anlagegut. Und wenn es das tut, dann sind sie zufrieden. Sollte es das nicht tun, dann sind sie nicht zufrieden. Meine Kunden waren immer zufrieden, weil ich sie nie so beraten habe, dass ich also Umsatz auf Teufel komm raus mache, sondern wenn es nicht gepasst hat, habe ich gesagt, das passt nicht, da müsst ihr euch was anderes suchen. Aber wenn es dann wieder gepasst hat, habe ich genau dem Kunden natürlich wieder was verkauft. Aber das ist so, ja, passt, ich bin zufrieden, Thema ist abgehackt, da denke ich nicht mehr dran. Ne? Man denkt vielleicht dran, wenn es mal irgendein Problem gibt damit. Aber das ist nichts, was Menschen großartig inspiriert. Aber Kunst kann Menschen wahnsinnig glücklich machen und inspirieren. Weil wenn jemand was sieht, was ihm wirklich außerordentlich gut gefällt und er überführt es in seine eigene Sphäre, indem er es sich kauft und zu Hause oder im Büro oder wo auch immer aufhängt, dann haben die Menschen Freude damit. Die haben riesengroße Freude. Und von mir sind schon Menschen mit ihrem Kunstwerk in der Hand rausgehüpft. Jetzt gehört's mir, jetzt gehört's mir, jetzt gehört's mir. Deswegen mache ich das. Es ist einfach, ich bin auch Mentaltrainer, aber die Kunst bringt auch Menschen in einen besseren State. Und das ist natürlich, das sind die besten Zinsen, wenn man was an der Wand hängen hat oder eine Skulptur irgendwo stehen hat, an der man sich erfreut und somit in einen besseren State kommt und dann ist man auch leistungsfähiger und glücklicher und das ganze Leben ist besser. Also das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich eine Kunstgalerie habe und Galerist geworden bin und den Menschen die Kunst vermitteln möchte. Weil ich finde, es gibt viel zu wenig Kunst in der Welt und der Claim ist auch jedem Raum seine Kunst. Also es sollte ja keinen Raum geben, wo keine Kunst vorhanden ist.
Du hast ja damals, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ja auch 2 Kunstwerke von dir gekauft damals.
Genau.
Inzwischen sind es einige mehr geworden. Aber diese 2 Kunstwerke haben alle Farben bei mir in der Praxis vorgegeben und sie hängen auch in der Praxis. Und immer, wenn ich die sehe, geht mir mein Herz auf. Und ich erinnere mich, ich habe mich da irrsinnig rumgedruckst. Ne? Also es hat dann, ich hatte das Geld damals auch nicht. Es war also, aber es hat schon, ich glaube, 2 Monate, bis ich mich dann entschieden hatte. Also ich habe sie mir mehrfach angeschaut.
Also andere Menschen brauchen viel länger, um sich zu entscheiden.
Für mich hat das sehr lange gedauert. Okay,
für deine Entscheidungsfreudigkeit, die du sonst hast. Ja.
Also für den Mut, den ich sonst mitbringe, Entscheidung zu fällen, hat es einfach zu lange gedauert.
Ja.
Und das war so, das beflügelt immer noch und es verändert den Raum, in dem man ist, wenn man einen Kunstwerk hat.
Genau.
Und ich habe das unterschätzt, welchen Einfluss das hat. Ja, aber als du mir das damals erzählt hast, da war ich schon so, wir haben uns kennengelernt, ne? Und da dachte ich so, eigentlich ein cooler Typ und mit dem kann ich mir ein Leben vorstellen, aber seine Berufswahl und aber du hattest da Konzept.
Mhm.
Ja, und du hattest dieses Unternehmerische und das war mir so wichtig, weil ich aus einer Unternehmerfamilie komme. Also an beiden Seiten waren immer Unternehmer, bei meiner Mutter, bei meinem Vater. Und ich wusste, ich werde nicht nur Arzt oder Ärztin, ich möchte Unternehmerin werden.
Mhm.
Heute, wie ich jetzt hier sitze, kann ich sagen, ich bin Unternehmerin. Ich habe 6 Angestellte, ich habe mehrere Gewerbe, die ich betreibe und habe die Praxis.
Mhm.
Und das wäre aber nie so funktioniert, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten. Also da war schon diese Synergien, die da entstanden sind. Also um das kurz zu erklären, also ich schon seit Jahrzehnten sagen meine Eltern, ich soll mal eine Praxis gründen, ne? Und ich immer so, nein, und wenn ich mal groß bin und ich fühle mich noch nicht sicher. Und wir hatten nach einer Immobilie eigentlich für meine Eltern zum Übernachten, also so als, wo sie halt leben können, gesucht. Und ich habe durch Zufall diese Immobilie in Buchenau entdeckt gehabt. Und das war eine Industrie, also eine Geschäftsimmobilie, Gewerbeimmobilie, so nennt man das. Und die war schon mal Praxis. Und du warst so, warum machst du nicht eine Praxis auf? Und ich war so, na, ich will mich ja nicht binden. Und,
ja, du hattest da vorher schon immer gesagt, ich will keine eigene Praxis und ich will lieber Online-Business.
Ich habe ja gerade erst ein Kind gekriegt gehabt Das war ja erst 6 Monate alt. Ich war in der Uniklinik angestellt. Ich habe dort gerade was aufgebaut. Das war so. Also ob ich jetzt wirklich eine Praxis brauche. Und dann war dieser Funke geweckt, ne? Also von, das könnte das Unternehmen sein, was ich haben möchte.
Mhm.
Ja, und wir haben dann sehr lange getüftelt, ne, wie wir es machen können. Also genau, glaube ich, 2 Wochen, nachdem wir die Immobilie angeschaut haben, habe ich den Kaufvertrag unterschrieben, 3 Wochen später. Und das ging dann zack, 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 ja, diese Entscheidung von, okay, ich bin Angestellte und Unternehmerin und für mich war der Prozess sehr schwer. Also bei dir klingt das so einfach, du wusstest irgendwie, okay, ich will jetzt in diesem Beruf nicht mehr arbeiten, ich mache mich selbstständig.
Ja.
Das klingt so okay und dann habe ich es gemacht. Ja?
Genau.
Und jetzt bin ich selbstständig und für mich war das aber ein Prozess. Also ich bin ja jetzt erst voll selbstständig seit Dezember letzten Jahres.
Mhm.
War vorher immer angestellt, was mir eigentlich das Gefühl gegeben hatte, ich hätte eine Sicherheit gehabt. Jetzt weiß ich, es war Handbremse, mit der ich gefahren bin, die mich zurückgehalten hat, weil ich bin ein sehr loyaler Mensch. Ja, also nicht nur in der Familie, sondern auch meinen Arbeitgebern immer gegenüber. Ich habe mich dann immer gefragt, egal was ich tue, ist es vereinbar für meinen Arbeitgeber? Ja, ist das okay? Ist das nicht okay? Und das ist jetzt weggefallen. Und auf einmal kann ich sowas machen wie diesen Podcast oder auch mit dir einfach als Unternehmer gemeinsam durchzustarten. Also wir haben zwar schon immer unternehmerisch zusammengearbeitet. Das könnt ihr euch so vorstellen. Wir haben ja in der letzten Folge schon über unsere Better Relations, so ist es auch zum Namen der Podcast gekommen. Wir haben so ein 14-Tage-Meeting, was wir so genannt haben, wo wir uns die Zeit nehmen und über unsere Beziehung reden, über unser Business und uns gegenseitig ein bisschen coachen in die Richtung. Und
genau.
Ja, vielleicht erzählst du mal, wie sowas abläuft oder wie das so funktioniert hat.
Ja, begonnen haben wir eigentlich damit, weil wir immer mehr Termine hatten, die wir koordinieren mussten und weil es halt insgesamt viel zu besprechen gibt. Also du besprichst fast alle deine Entscheidungen mit mir. Du fragst mich, es gibt viele Entscheidungen, die du treffen musst in deiner Praxis und generell in deinem unternehmerischen Tätigsein. Du fragst mich und ich frage dich. Und das kann man eben nicht mehr zwischen Tür und Angel irgendwann machen. Und dann gab es immer wieder diese ganz vielen Termine, die wir koordinieren mussten, weil einer muss ja bei den Kindern zu Hause bleiben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Zeitraum. Wir müssen irgendwo in einen Raum gehen und eine bestimmte Zeit haben, wo wir das besprechen. Und es muss mindestens 2 Stunden dauern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja schon unsere regelmäßigen Date Nights, da machen wir ein regelmäßiges Meeting draus, wo wir am Vormittag Meeting machen und idealerweise, wenn es zeitlich noch einrichten lässt, mit einem gemeinsamen Mittagessen gehen. Und dann haben wir diese Meetings gemacht und die Schwerpunkte sind eigentlich nicht immer hundertprozentig gleich. Es verschiebt sich manchmal, aber es ist immer ein Abgleich dieser ganzen Termine. Was habe ich vor? Was kann ich machen? Was möchte ich gerne machen? Wie kannst du mich unterstützen? Dann sprechen wir nämlich auch drüber, was hat jeder Einzelne von uns im Business vor? Ist es sinnvoll oder nicht? Oder wie siehst du das? Wie ist dein Blickwinkel? Wie ist deine Perspektive da drauf? Und wenn ja, okay, ist gut, die Entscheidung fällt, ich möchte es machen. Wir sagen ja selten, wir sagen eigentlich, wir möchten es machen, obwohl es immer nur einer dann den durchziehen muss und darf.
Ja.
Sagen wir, ja, das machen wir und der andere unterstützt ihn dann. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich was Bestimmtes mache, ich bespreche auch mein Galerieprogramm mit dir und meine Seminare und so weiter, eigentlich alles. Und wenn du auch der Meinung bist, dass das gut ist, dann schauen wir, was können wir alle beide dazu beitragen, damit es ins Laufen kommt. Und also wir haben quasi Meetings, wie wenn wir Vorstandsteam wären, aber jeder von uns hat unser eigenes Business. Und früher war es so, dass halt die Ehepaare sich überwiegend das geteilt haben. Also bei deinen Eltern war es nicht so und bei meinen Eltern war es nicht so. Also meine Eltern waren selbstständig und haben beide viel gearbeitet und ihre Eltern auch jeweils. Also es war nicht so, dass jeder sein. Es gab halt früher den Hof oder den Betrieb und der hat einer Person gehört und der andere hat mitgearbeitet. Das war schon irgendwie, das Eigentum war getrennt, aber gearbeitet haben alle dran. Und bei uns ist es halt so, du arbeitest an deinen Themen und ich an meinen und wir arbeiten gemeinsam aber auch dran. Und das ist auch nicht immer einfach. Also einfacher wäre es, wenn einer von uns beiden bei den Kindern fix komplett zu Hause bleiben würde und der andere sich ums Business kümmert und schaut, dass genügend Geld dafür für die Familie da ist. Aber ich glaube, das würde uns beiden keinen Spaß machen. Also es wäre für dich wahrscheinlich...
Ja, also es hat sich aber in der ersten Elternzeit schon gezeigt, dass ich nicht nur zu Hause bleiben kann oder sollte, weil es für uns alle nicht gut ist. Ich bin sehr unglücklich geworden.
Naja, aber du hast eigentlich in der ersten Karenzzeit schon deine Praxis gestartet. Du hast umgebaut, du hast es gekauft, du hast es komplett umbauen lassen, alles neu eingerichtet, die Geräte angeschafft und bist dann damit noch gestartet. Am Anfang ja nur mit 4 oder 5 Stunden die Woche.
Ja, genau. Es waren nur ein paar Wochen. Ja. Deine Angestellten. Mhm. Und war ich aufgeregt, ob wir genügend Patiententermine kriegen. Ich erinnere mich noch dran. Das war sehr spannend.
Es war vor fast 3 Jahren. Ne? Wenn der Podcast jetzt rauskommt, sind es 3 Jahre.
Ja, genau. Vor 3 Jahren war das.
Ja, und jetzt sind die Herausforderungen ganz andere.
Ganz andere. Und allein, also dass man sich das mal vorstellen kann. Also wir treffen uns dann und dann geben wir mal alle Termine so durch, die neu aufgetreten sind. Also wir versuchen dann unsere Termine zu sammeln. Es sei denn, es ist ein akuter Termin, wie zum Beispiel ein Kongress, wo ich hingehen möchte. Oder du hast vielleicht irgendwelche Abendtermine. Also es geht immer nur um so Abendtermine oder Wochenendtermine, weil die Erstkirchen haben wir unsere Arbeitszeiten. Ja. Und dann verhandeln wir, wer darf was. Ja, also ich darf zum Beispiel dieses Jahr auf 2 Kongresse fliegen ohne die Kinder. Und es waren schwere Verhandlungen, sage ich euch. Also auf jeden Fall wird dann halt das geguckt. Und oft ist es so, dass jemand aber ein Thema mitbringt. Ja, also bei mir war es dann zum Beispiel die orthomolekulare Medizin. Wie integriere ich die jetzt in die Praxis? Und dann war ich damit so ein bisschen überfordert und dann hast du mich da so durchgecoacht. Ne? Oder bei dir war es mit deinen Büchern. Und du hast ja die letzte Elternzeit quasi genutzt, im Endeffekt, um Bücher zu schreiben. Und dann besprechen wir das. Ne? Manchmal geht es um Inhaltsverzeichnisse, manchmal geht es um Strukturen, ne? wie kann man das machen, manchmal geht es um den Launch von dem Buch.
Genau, ja.
Dann sprechen wir das quasi durch und der andere gibt ihm eigentlich wie so in der Mastermind Feedback zurück und wir arbeiten uns da durch. Ja?
Genau.
Und das kann man aber halt, genauso geht es auch um Urlaub. Wir haben unseren Urlaub auch so besprochen und so haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir die Jahresplanung machen mit dem Urlaub. Das hat dann mehr als eine so eine Sitzung gebraucht, weil es natürlich größer ist.
Aber das hat auch Priorität. Also der Jahresurlaub mit der Familie wird immer im Vorjahr jetzt schon mittlerweile geplant und das hat absolut Priorität. Also wir planen es, sagen, das machen wir und wir buchen es auch gleich, damit es mal Fixpunkt ist und da keine Business-Termine mehr reinrutschen können.
Und das ist auch nicht verschiebbar. Ne? Ja. Also da muss man auch sagen, also da habe ich jetzt auch mehrere wirklich gute Keynotes und so abgesagt, weil es nicht anders ging. Und dass diese Entscheidung zu fällen, was ist jetzt wichtig und welche Prioritäten es hat und auch welches Budget die Dinge haben. Ne? Also das ist, finde ich, auch nochmal wichtig, was uns jetzt in den letzten Jahren so klar geworden ist. Ich meine, brauche ich euch nicht sagen, die Preise sind alle teurer geworden. Ein Urlaub kostet da Vermögen. Wir haben uns dann unser Budget festgesetzt. Ne? Wir haben gesagt, so und das müssen wir bis dahin zur Seite tun. Genau. Sonst kann der Urlaub halt nicht stattfinden. Ja. Und was müssen wir dafür erreichen? Und im Business-Gedanken ist dann, was müssen wir dafür verkaufen? Ja, also dann war die Frage, okay, wir nehmen nicht genügend ein. Also wir sind auch sehr transparent mit unseren Ein- und Ausgaben in dem Fall und haben dann gesagt, wir brauchen neue Produkte, damit mehr Geld reinkommt. Also auch das ist etwas, was wir dann dort machen. Ne?
Genau, und da wir eben unterschiedliche Hintergründe haben und unterschiedliche Erfahrungen und können wir uns gegenseitig immer auch Input liefern. Also, und wenn es mal wirklich nicht läuft bei irgendeinem Thema, dann coachen wir uns auch so richtig gegenseitig. Und sagen, okay, brauche jetzt ein Coaching, hier habe ich ein Thema, da läuft es nicht, hilf mir hier. Und dann machen wir einen Coaching-Prozess oder eine Coaching-Sitzung, ein Coaching-Gespräch.
Aber es ist auch manchmal so, dass man sich Hilfe von außen holen muss. Ne? Also es war jetzt auch Dinge, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, wir coachen uns hier voll durch und können sonst was, sondern das ist dann eher so, wie als wäre die Beziehung ein Unternehmen. Also ein Teil von diesen Meetings ist wirklich unsere Familie als Unternehmen. Mhm. Ja, wie können wir die Kinder fördern? Es geht auch darum, welche Vorschule geht es? Was müssen wir dafür vorher erledigen? Ja, wir haben ganz lange darüber diskutiert, welche Zusatzaktivitäten sollen unsere Kinder machen? Ja, ist das überhaupt noch vereinbarbar mit Beruf, mit Hobbys? Ja, was so
Verhandlungs- ja, genau, wenn wir irgendwo nicht sicher sind, wie wird das klappen oder können wir das überhaupt leisten, dann müssen wir schauen oder dann überlegen wir uns, was brauchen wir denn dafür oder was braucht es denn dafür, damit das Realität werden kann.
Genau.
Und dann schauen wir, dass wir da Lösungen finden.
Und wir haben auch schon sehr viele Ideen verworfen. Also es ist
ja, wir haben immer wieder gute Ideen, die auf dem Ideenfriedhof landen, die wirklich gut werden, aber die wir halt nicht verfolgen können.
Was ist denn ein Ideenfriedhof?
Ein Ideenfriedhof ist das der Friedhof der nicht in Angriff genommenen Geschäftsideen. Wir haben ja immer wieder gute Ideen. Ich könnte jetzt gar nicht mehrere aufzählen, ja, weil die landen halt am Ideenfriedhof. Aber wir haben beide immer wieder gute Ideen, von denen wir dann auch übereinkommen, dass wir die ganz sicher nicht verfolgen.
Naja, zum Beispiel hatte ich ja Idee, früher total viele Online-Kurse zu machen und damit das skalierbar. Und du musst das ja dann ständig launchen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also ich habe zwar noch ein paar Online-Kurse, ne, aber die sind immer nur für eine bestimmte Sache. Hm. Und die lösen ein Problem. Was ich gemerkt habe in meiner Praxis, dass es ein Thema für die Leute ist. Ne? Ich meine, du hast ja ganz andere Produkte und Möglichkeiten mit deinen Trainings. Das muss man ja schon sagen. Da hast du ja deine ganze Kommunikationsreihe und ich erinnere mich noch so gut, wir waren im Urlaub in Griechenland. Yes. Da war ich gerade auf einem systemischen Coaching, war schwanger mit unserem zweiten Kind. Furchtbar übrigens, also auf keinen Fall bitte in Griechenland im Hochsommer fahren. Es war 40 Grad viel zu heiß. Es war die Hölle.
Ja.
Also ich kann es nicht anders sagen. Auf jeden Fall, wir haben sowieso schon schlecht geschlafen wegen der Klimaanlage und du wälztest dich die ganze Nacht.
Ich habe nicht geschlafen,
hin
die ganze
und
Nacht.
Hin und her.
Habe ich nicht
das
geschlafen.
Das andere
null.
Kind hat auch nicht geschlafen. Mein Bauch hat getobt. Ja, es war die Hölle. Ich hatte ständig diese systemischen Coachings, also so Aufstellungen.
Es spült auf.
Es war. Und dann wachst du einfach auf, sagst uns, könnt ihr bitte vorgehen zum Frühstück? Ich habe einen Prozess entwickelt und ich muss das jetzt aufschreiben.
Ja.
Und damit war, glaube ich, die Kreativitätsexplosion geboren.
Genau.
Ja.
Ich habe mir ja vorher länger schon darüber Gedanken gemacht, wie kann ich kreative Menschen noch kreativer machen? Wie kann man es fördern? Und habe viel gelesen drüber. Über Kreativität. Ich habe von Psychologen was gelesen, von Gehirnforschern und auch von allen anderen Autoren, die sich mit dem Thema Kreativität beschäftigt haben und kam aber nicht auf eine wirklich gute Idee, wie ich daraus ein wirkungsvolles Seminar machen kann. Also ich hatte nicht viel Input, ich kann Wissen vermitteln, aber ich hatte nicht diese zündende Idee für Mentaltraining oder für Mentalprozesse.
40 Grad und Griechenland hat dich dann kochen lassen.
Ja, es war einfach so, dass ich das Ding, das hat mich so frustriert, dass da nichts rauskommt, dass ich einfach losgelassen habe. Und dann hat es ein paar Tage Vorlaufzeit gehabt in Griechenland und dann ist es plötzlich entstanden. Und in dieser Nacht haben sich die einzelnen Puzzleteile zusammengesetzt.
Und ich erinnere mich noch, da hast du gesagt, ich muss diesen Prozess jetzt mit dir machen und mach diesen Prozess. Und auch das gehört zu diesen Team-Meetings. Und es ist auch okay, bei diesen Team-Meetings zu sagen, mache ich nicht.
Ja.
Ja, und du hast dann die Seminar mit deiner Gruppe Ausgewählten als erstes
genau.
probiert.
Ich habe mir Trainerkollegen geholt und ein paar Menschen, die wirklich gutes Feedback geben können. Und habe das mal ausprobiert. Aber es war ein zweitägiges Seminar, mit denen habe ich nicht nur diesen Prozess gemacht, sondern das ist ein Zweitagesseminar, wo eins zum nächsten führt und wo man am Ende dann als kreativer Mensch rausgeht.
Ja, Kreativität. Also ich empfinde mich ja überhaupt nicht so als kreativer Mensch. Du hast mich ja eines Besseren belehrt gehabt.
Ich finde, du bist total kreativ. Du erfindest ständig neue Dinge,
genau.
Ständig neue Möglichkeiten.
Und du hast mir dann gesagt, dass dieses immer wieder neue Dinge und auch sich selbst neu zu entwickeln, was wäre, aber das nehme ich ja überhaupt nicht so wahr. Ich mache ja, wenn du mich fragst, ich mache seit 15 Jahren genau dasselbe.
Du machst immer das Gleiche.
Ich mache immer dasselbe. Ich mache von außen betrachtet, ne? Ist mir schon gleich. Ich habe mal Praxis gekauft, ich mache jetzt das, wir verkaufen Sachen, ich mache die Orthomolekulare. Aber ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, würde ich eigentlich sagen, seit der Schulzeit mache ich dasselbe.
Also im Kommunikations- und Business-Kontext bist du totale Matcherin. Also du siehst einfach immer das Gleiche, die Unterschiede nimmst du nicht so wahr. Ich bin ja totaler Missmatcher. Ich glaube, das habe ich von meinem Großvater. Mein Großvater hat immer die Zeitung gelesen, hat sich dann furchtbar darüber aufgeregt, über die Politiker und so weiter, sicher zu Recht. Aber ich sehe halt die Unterschiede. Ich muss mir da zusammenreißen am Abend. Ich sehe jeden Tag das, was ich heute nicht geschafft habe. Ich sehe das, was noch keine Ergebnisse geliefert hat, das, was noch nicht geklappt hat, was vielleicht auch mal schiefgelaufen ist. Aber in erster Linie Dinge, die halt noch nicht so sind, wie ich sie gerne gehabt hätte. Mhm. Und da bin ich ein totaler Missmatcher. Und das war auch mit wahrscheinlich ein Grund, warum ich dieses Kreativitätsjournal entwickelt habe. Weil Journaling natürlich, also ein Erfolgsjournal, hilft dabei, sich auf das Positive zu konzentrieren und einmal, wenn man es hinschreibt, wirklich festzustellen, was hat denn schon tatsächlich funktioniert. Und für mich macht es einen Riesenunterschied, wenn ich mir aufschreibe, also unsere Dankbarkeitsübung, dass wir am Abend drüber sprechen, wofür bin ich dankbar, aber dass ich mir aufschreibe, was ist denn alles gut gelaufen, was ist denn alles erledigt worden, weil das nehme ich gar nicht wahr. Ich nehme immer nur die Diskrepanz zwischen Ist und Soll wahr und mein Soll ist wahrscheinlich immer viel zu hoch angesetzt. Das sind Dinge, die kann ich gar nicht an einem Tag schaffen. Darum bringt dieses Journaling mir auch viel. Und ja, das bringt mir ein bisschen runter von meinem Missmatchertum mehr in Richtung Matcher. Aber du hast das Problem ja nicht. Du siehst eher das, was gab. Also wenn was nicht funktioniert, siehst du es natürlich auch. Also dann wirst du auch mal fuchsig. Also wenn was gar nicht
klappt. Das ist jetzt nicht so. Mir fällt schon auf, wenn die Dinge nicht laufen. Ja. Aber es belastet mich nicht so. Also es belastet mich schon, wenn es jetzt im Business nicht funktioniert oder irgendwas nicht. Also nicht reibungslos verläuft, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Gyn hat nichts mit der ottomolekularen zu tun, sondern ich glaube, meine Matcher-Fähigkeit ist halt super für diesen ganzheitlichen Ansatz, ja, den ich habe. Ja? Wenn ich jetzt nur Gyn machen würde, dann wäre es sehr gut, wenn ich eher Missmatcher bin, weil ich dann alle anderen Themen ausblenden könnte wahrscheinlich. Ja?
Ja, die Missmatcher sind wahnsinnig gut darin, Probleme zu finden und Themen zu finden, die nicht funktionieren. Und das ist für Wissenschaftler wahrscheinlich gut, wenn sie Probleme finden. Die müssen auch Trainer. Lösungen finden. Für Trainer wahrscheinlich auch, ja, wenn man Probleme findet.
Aber als Arzt wäre es ja auch gut, wenn ich Fehler finde. Also ich finde.
Naja, das machst du auch. Du bist ja quasi eine Detektivin, die sich ein Blutbild ansieht und dann schaut, wo findet den Fehler, wo kann man es. Aber dieses, weil du eben eine Matcherin bist und auch diese Gemeinsamkeiten immer siehst, kannst du auch diesen ganzheitlichen Ansatz haben und sagen, ich bin Gynäkologin, ich bin aber auch Orthomolekularmedizinerin, das heißt, ich befasse mich sowieso als Gynäkologin mit Hormonen, das geht über in die orthomolekulare Medizin und dann mit Mikronährstoffen, mit Makronährstoffen und mit vielen anderen Dingen, das da, also mit den Details.
Ich meine, wir wissen jetzt, dass ich eher eine Matcherin bin und du bist eher ein Missmatcher, aber wie würden das andere Leute für sich verstehen? Also gibt es so Anhaltspunkte, woran ich merke, bin ich jetzt eher Matcher oder eher Missmatcher, woran ich das festmachen kann?
Naja, du kannst dir die Frage stellen, was ist die Beziehung zwischen dem, was ich heute mache und dem, was ich vor 2 Jahren gemacht habe? Und du sagst so wie du, das ist ja eh alles gleich, ist alles immer dasselbe.
Das ist wirklich.
Oder ich sage, na, das ist ja alles anders, weil früher hast du in einer Klinik gearbeitet und warst angestellt, jetzt bist du selbstständig in einer gynäkologischen Praxis. Man könnte das so, man kann es immer so oder so sehen und beide haben recht. Aber mit der Frage kommt man der Sache näher. Man muss aber auch bedenken, das gilt halt für einen bestimmten Kontext, in einem anderen Kontext kann es wieder anders sein. Aber es gibt halt auch, ja, wenn man sich die Zeitung durchliest und die Politik, da gibt es die Menschen, die bei den anderen Menschen mehr die Unterschiede sehen und das, was sie nicht so gerne haben, oder die, die halt die Gemeinsamkeiten sehen. Wer hat recht? Ja, beide haben recht. Aber im Sinne des guten Miteinanders ist es gerade, also ist es da wahrscheinlich in dem Feld gut, wenn man eher die Gemeinsamkeiten sieht und die Möglichkeiten, die man gemeinsam hat, als nur auf die Unterschiede hinzuweisen und die Probleme.
Also mir hat ja das total gut geholfen zu wissen, dass ich ja Missmatcher oder Matcher bin. Ne? Das auch wenn es um Personal zum Beispiel geht.
Ja.
Also dass ich da schauen kann, den Job, den ich jetzt brauche, brauche ich lieber jemanden, der die Fehler findet. Ja, also wenn ich jetzt eine QM-Stelle besetzen möchte, würde ich mir eher Missmatcher suchen. Ja?
Genau.
Und da hilft halt so eine Frage beim Berufsfeld. Ne? Und ich habe das ja natürlich bei mir in der Praxis auch gemacht, dass ich dann die Mitarbeiterin beim Einstellungsgespräch das gefragt habe, nachdem du mich darauf hingewiesen hattest. Und hatte dann so ein paar Fragen, die mir dabei echt gut geholfen haben, herauszukriegen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Ne? Und durch diese Zusammenarbeit, ne? Also du arbeitest ja bei mir im Unternehmen auch mit und hilfst mir, hast du ja auch deine Coaching-Programme unter anderem entwickelt, weil du mich eigentlich durchgecoacht hast für die Praxis, anders können wir es eigentlich nie nennen.
Ja.
Und wir testen auch immer wieder neue Dinge aus. Und das finde ich halt einfach so cool. Also das schätze ich so, weil ich dadurch mein Business, aber du dein Business auch voranbringen kannst.
Genau.
Und wir dieses aber auch wieder in der Familie umsetzen, ne? Weil wir haben dann darüber gesprochen, auch wie wir gehen jetzt zum Beispiel mit diesem Rapport. Ne? Also wir hatten ja in der letzten Folge über Beziehungsfähigkeit gesprochen. Und wenn wir jetzt jemanden dazu bewegen wollen, dass er etwas tut, was wir wollen, dann wäre es ja sinnvoll, vorher Rapport, also Beziehungen aufzubauen. Und das ist ja so typisch bei Kindern. Ja, oder auch bei Männern, dass wenn du die einfach ansprichst, ja, tut mir leid, das ist schon so, ja, dann kommt oft nicht ganz so viel an, weil wir den Rapport nicht hergestellt haben, weil ich im Kopf schon 5 Stufen woanders bin. Ne?
Genau.
Also,
und dann sagst du zu mir, das habe ich dir doch gesagt und ich sage, keine Ahnung, also ich kann mich nicht im geringsten dran.
Ja, oder letztens oder heute Morgen, als wir da saßen und ich dann gesagt habe mit den Waffeln, als ich gebacken habe, irgendwas habe ich gesagt und hast gesagt, über welches... Welche Fortbildung redest du? Dann habe ich gesagt, ich muss noch das und das buchen. Und du so.
Und ich wusste aber nicht, also ich habe nur einen Teil von der Oberflächenstruktur mitbekommen, aber die Tiefenstruktur war völlig weg und wusste gar nicht, worüber du sprichst.
Ja. Und wenn uns dann bewusst ist, dass, also je mehr wir miteinander reden und das kennen, war dann gleich so, wo du dann nur so gefragt hast, über welche Fortbildung denkst du gerade nach?
Ja.
Da war mir irgendwie klar, okay, ich muss dich jetzt gerade abholen, weil in meinem Kopf war ich schon ganz woanders.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf die Personalsuche. Also wir haben ja festgestellt, du hattest ein paar Mitarbeiterinnen in der Vergangenheit, die bestimmte Dinge gut konnten, andere nicht so gut, und wo aber Wechsel nötig war. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, aber wir wissen doch mehr, wenn wir uns unser Ganzes aus unserem Wissen schöpfen, dann trägt es dazu bei, dass wir bessere, passendere Mitarbeiter, ich würde jetzt nicht wertende Mitarbeiterinnen, passendere Mitarbeiterinnen finden.
Sie haben wirklich gute Leistung gebracht,
aber
sie waren für mein Unternehmen nicht geeignet. Also
sie
waren von ihrem Engagement, vor allem was sie gemacht haben, voll gut.
Sie waren auch total nette Menschen, menschlich total in Ordnung, haben aber nicht zur Stelle gepasst.
Genau.
Und dann haben wir gesagt, okay, was gibt es, was wir einsetzen können, welche Technik, welche Methode, um hier bessere Entscheidungen treffen zu können. Auch im Sinne der Mitarbeiterinnen natürlich, weil wenn jemand an einer Stelle sitzt, die einem nicht so gut liegt, die man aus verschiedenen Gründen angenommen hat, dann leidet man ja auch darunter. Also der Arbeitgeber leidet, die Arbeitnehmerin leidet genauso. Und wir haben gesagt, es gibt natürlich Werte, die du hast, also die Werte müssen übereinstimmen. Für dich ist Leistung ein sehr hoher Wert, also bei dir geht es um Weiterentwicklung, um Leistung, das sind für dich sehr hohe Werte. Pünktlichkeit auch. Also wenn du Mitarbeiterinnen hättest, die für die Pünktlichkeit kein Wert ist, die einfach 15 Minuten später kommen in einem Meeting, dann sind die menschlich okay, aber es passt halt mit deinen Werten nicht zusammen. Oder wenn Menschen in der Arbeitszeit halt alles Mögliche machen, anstatt zu arbeiten, passt es mit dem hohen Wert der Leistung für dich nicht zusammen. Also wir haben gesagt, wir müssen ein bisschen ein Match finden bei den Werten. Und dann gibt es Matcher, Mismatchers, ein Metaprogramm. Es gibt Metaprogramme, die unsere Persönlichkeit definieren. Dann haben wir geschaut, welche Metaprogramme gibt es, die uns hier nützlich sind? Welche Metaprogramme braucht diese Stelle in welcher Ausprägung? Und dann haben wir gesagt, es ist zum Beispiel, es gibt ein Metaprogramm, so wie Matcher und Mismatcher oder detailorientiert und eher global, gibt es ein Programm, das heißt optionsorientiert oder prozessorientiert. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen jemanden, der mehr prozessorientiert ist. Der sagt, wenn ich meinen Arbeitstag beginne, dann mache ich zuerst das, dann mache ich B, dann mache ich C, dann mache ich D, dann mache ich E. Und wenn ich abgelenkt werde, dann komme ich wieder zurück zu E, dann bearbeite ich das in aller Ruhe und komme wieder zurück und mache da weiter. Wenn wer zu optionsorientiert ist und so viele Möglichkeiten sieht, was er alles tun kann, dass er mal X macht und mal U und mal V und am nächsten Tag macht er wieder ganz was anderes, dann klappt es halt nicht. Und da haben wir schon geschaut, dass wir jemanden finden und das ist uns dir gut gelungen, bei der Person die Metaprogramme zu den Anforderungen der Stelle einfach gepasst haben. Und das kann man mit einfachen Fragen feststellen. Also wir müssen es jetzt ja nicht im Detail ausarbeiten, aber wir haben uns da ein paar Dinge überlegt und gesagt haben, so sollte die Person sein. Und als wir die Person gefunden haben, hat es einfach perfekt gepasst. Es war einfach der Perfect Match.
War wirklich so.
Ja.
Und auch bei der nächsten mit Angestellten, also seitdem habe ich jetzt, glaube ich, also seitdem wir das so überlegt haben, habe ich insgesamt 4 Leute angestellt und alle 4 haben mich sogar noch mal positiver überrascht mit den Fähigkeiten und haben mir geholfen, mich weiterzuentwickeln und sie weiterzuentwickeln. Und das war so einfach. Und das war mir aber nicht klar. Und dadurch, dass wir quasi unsere Gespräche hatten und uns unterstützt haben, war das eine absolute Möglichkeit. Und für die Leute, die uns so nicht so lange kennen, also der Bernhard hat im Schloss Buchenau in Oberösterreich eine Kunstgalerie und macht dort auch viele Trainings, Kommunikationstrainings in Firmen, für Einzelpersonen und hat ein ganzes Ärzte-Coaching-Programm, wo auch mehrere Bücher zu dem Thema rausgekommen sind, wie du deine Praxis führen kannst. Und ich muss jetzt aber doch nochmal fragen, weil ich habe mir selber auch ein Buch geschrieben, vielleicht sogar noch ein paar weitere in der Zukunft, aber du hast ja einfach mal so, naja, 4 Bücher sind jetzt draußen und an noch weiteren 5 schreibst du, plus ja mindestens 5 sind jetzt, aber die wirklich schon, die sind ja fast fertig gefühlt, aber die anderen, die Konzepte stehen ja schon.
Letztes Jahr habe ich quasi 4 geschrieben.
Und es ist ja, wie macht man das? Also wir haben, also ich verstehe das immer noch nicht. Wie machst du das? Weil wir, unsere Tage haben dieselben Stundenanzahl, ja. Wir haben so 50-50 die Kinderbetreuung, wir haben dieselbe Arbeitszeit, aber ich habe das Gefühl, du bist viel, also du hast viel mehr produziert als ich. So, ne? Das finde ich schon. Wie schafft man das? Erzähl uns das mal.
Naja, zum einen bin ich ja nicht jeden Tag als Trainer gebucht und meine Galerietätigkeiten passieren überwiegend am Wochenende, Freitag, Samstag. Und bei dir ist es ja so, dass eigentlich seit du die Praxis aufgesperrt hast, deine Stunden quasi ausgebucht sind. Also am Anfang waren es nur 4-5 Stunden, jetzt sind es deutlich mehr. Aber mit jeder Erhöhung der Öffnungszeiten, also vor allem seit du auch nicht mehr in der Klinik tätig bist, sind deine Stunden ja ausgebucht. Was ich mir aber überlegt habe und seitdem durchgezogen habe, also als ich begonnen habe zu schreiben, habe ich mir einen Wecker gestellt auf 4.30 Uhr. Das war am Anfang wahnsinnig hart, dann bin ich irgendwie mehr schlecht als recht munter geworden, bin runtergegangen, habe mir einen Tee gekocht, habe vielleicht ein paar Dehnungsübungen gemacht, habe ein bisschen gelesen und geschrieben. Um 5.45 Uhr gehe ich dann meistens hoch, duschen und wecke euch auf dann um 6 Uhr. Aber diese Zeit zwischen 4 Uhr, ich sage mal 45, ein bisschen Zeit brauche ich zum munter werden, und 5.45 Uhr, diese eine Stunde, wenn man die täglich nützt, um zu recherchieren, zu lesen und zu schreiben, dann passiert wahnsinnig viel. Also es gibt Autoren, die haben in ihrem Leben 600-700 Bücher geschrieben. Davon gibt es einige. Also es gibt nicht Hunderte, aber es gibt ein paar. Die schreiben 4 Stunden am Tag. Aber das machen sie jeden Tag. Egal was passiert, jeden Tag werden 4 Stunden geschrieben. Oder besonders produktive Menschen, die machen sich Dinge zur Gewohnheit. Und meine Gewohnheit ist es, um 4.30 Uhr aufzustehen, zu lesen und zu schreiben. Und ich habe das mal unterbrochen, habe mal 30 Tage Sport gemacht morgens. Das war genial. Also die Entwicklung zwischen Woche 1, 2, 3 und 4 war unglaublich. Aber ich habe gemerkt, mir fehlt dann die Zeit zum Schreiben, weil ich nur morgens diese Ruhe habe, wo die Welt noch schläft. Da gibt es keine Nachrichten. Ich meine, auch wenn ich das Handy, ich habe es meistens nicht abgedreht um die Zeit, sondern ich benutze es, um zu recherchieren. Und ich muss gestehen, ich habe nur einen Laptop, ich habe keinen eigenen Laptop zum Schreiben. Also ich habe auch alle Ablenkungen, die man üblicherweise hat, auf dem Laptop, auf meinem Laptop. Aber morgens kann ich die Zeit, da kann ich mich fokussieren, da kann ich die Zeit so nutzen, wie ich sie möchte, weil es absolut keine Ablenkungen gibt. Und wenn man das jeden Tag macht, und ich mache es auch Samstag, ich mache es auch Sonntag, und da geht es noch besser, weil ihr auch manchmal länger schlaft am Wochenende. Also die Kinder schlafen manchmal am Wochenende kürzer als sonst. Es kann auch schon mal sein, dass eins der Kinder um 5 Uhr oder 4:45 auch runterkommt und sagt, Papa, ich habe bemerkt, du bist nicht mehr im Bett, wo bist du? Können wir ein Buch lesen? Dann lese ich ein Buch, dann ist am dem Tag das Schreiben beendet, aber das kommt hin und wieder vor. Dafür schlafen die auch manchmal am Wochenende bis um 7:30, 8:00. Und da kann ich meine Schreibzeit noch verlängern. Und das Geheimnis des Erfolges ist einfach, jeden Tag dran zu bleiben, jeden Tag eine Stunde dran zu arbeiten, auch am Wochenende. Und es ist immer so, dass ich ja noch viel länger schreiben würde. Ich möchte ja nicht um 5.45 Uhr aufhören. Ich muss mich ja zwingen. Ja, manchmal wird es 5.50 Uhr oder 57 oder so. Und dann ist meine Frau schon wirklich sauer auf mich, weil ich ja nicht aufhören möchte. Aber genau das ist auch der Grund, warum ich am nächsten Tag nicht brauche, um reinzukommen, sondern gern wieder anfange, weil ich mich zuerst zwinge, aufzuhören. Und es gibt Autoren, die schreiben übers Bücherschreiben Und die schreiben, dass sie jeden Tag 8 Stunden schreiben und am nächsten Tag brauchen sie Zeit, um reinzukommen und es fällt ihnen nicht leicht und sie machen alles Mögliche, um sich abzulenken. Es geht aber auch anders. Ja. Es gibt auch genauso produktive Autoren, die nur, unter Anführungszeichen, 4 Stunden am Tag schreiben und den Rest der Zeit gehen sie ihren Dingen nach.
Das ist aber so ein wichtiger Punkt. Also vor den Kindern bin ich ja auch immer vor der Arbeit aufgestanden, ne, und habe immer eine Stunde gelesen. Das war meine Routine.
Genau.
Und bin dann da immer so auf 30 Bücher im Jahr gekommen, plus die Fachzeitschriften. Und jetzt war das ja bei mir, ist weggefallen. Und wir haben ja ein bisschen unser Leben umstrukturiert. Wir gehen jetzt mit den Kindern quasi schlafen, damit wir auf genügend Schlafpensum kommen. Weil wenn wir jetzt erst um 10 schlafen würden und du würdest um 4:30 aufstehen, dann...
Ja, vor allem haben wir nicht die Schlafenszeit von 10 bis 4, weil die Kinder ja auch manchmal Zähne kriegen oder krank sind und dann nachts munter werden und schreien und man schläft da nicht mehr.
Wir haben unseren Lebensumständen genau dieses wieder angepasst, was dazu geführt hat, dass wir jetzt abends immer lesen im Bett, bis die Kinder einschlafen und dann halt morgens die Zeit nutzen können. Dann morgens, wenn ich dann schon wach war, weil ich bin dann natürlich auch ausgeschlafen, wenn wir irgendwie um 8 ins Bett gehen, bin ich halt um 5 wach. Ja. Selbst wenn ich mich anstrenge und kann diese Zeit dann morgens nutzen. Und ich lese da jetzt gerade keine Fachliteratur in der Zeit, sondern lese Romane oder ein paar Sachbücher. Und ich habe jetzt 6 Bücher abgeschlossen, also im Januar, im Februar nur durch diese zusätzlichen Zeiten. Und da reichen auch oft, wenn man sagt, okay, ich nehme mir eine Viertelstunde zusätzlich Zeit und lese eine Viertelstunde jeden Tag in diesem Fachbuch oder in diesem Sachbuch. Weil wenn wir sagen, in einer Viertelstunde schaffst du 5 Seiten, das sind in der Woche 35 Seiten, das sind im Monat fast 100, 120 Seiten ungefähr, die du liest. Damit hast du eigentlich total viel für dich gewonnen und total viel lernen können. Und das ist etwas, was mich immer wieder beeindruckt, weil man muss dranbleiben. Ne? Die ersten Wochen sind immer ein bisschen hart und dann wird es deutlich besser. Wir haben heute sehr, sehr viel über Produktivität gesprochen, über unser Business und auch über unsere, ja, wie sagt man so schön, unsere Meetings, also Better Relations Meetings. Das muss natürlich nicht für jeden etwas sein, aber wir wollten euch teilen, wie wir das handhaben und wie wir das machen. Was mich aber noch interessieren würde, ist generell, wir haben uns ja schon öfter gefragt und das fragen wir uns ja immer wieder und damit beginnen wir auch oft unsere Meetings, wie können wir den anderen unterstützen, ohne dass noch mehr Arbeitsstunden notwendig wären. Und mich unterstützt du da am besten, indem ich Problemstellungen einfach mit dir erörtern kann. Also mir geht es gar nicht oft darum, dass wir jetzt neue Business-Ideen, sondern ja, vielleicht irgendeinen Konflikt, wie kann ich den lösen? Mhm. Und indem ich den einmal mit dir durchkaue oder Preisgestaltung oder so, habe ich sofort eine Effizienz in meinem Business geschaffen, ohne dass ich da zusätzliche Arbeitsstunden investieren muss. Und das ist etwas, was für mich so gut ist an diesen Meetings, ja, oder auch wenn es um Familiengeschichten geht, dass wir da in kürzester Zeit intensiv an einem Problem arbeiten können, ohne diese Ablenkung. Und das ist für mich dieser Benefit von unseren Meetings.
Hm. Wir haben natürlich auch Synergieeffekte. Also die Dinge befruchten sich ja oft gegenseitig. Also wenn Seminarteilnehmer dann bei mir in der Galerie Bilder kaufen zum Beispiel oder wenn ich meine Produktivität erhöhen will, ich habe dann viel recherchiert, wie machen es denn wirklich produktive Menschen oder welche Konzepte gibt es, um produktiv zu sein, um quasi in einer Stunde die Arbeit von 7 Stunden zu erledigen. Und das kann ich nicht dir wieder weitergeben in unseren Meetings und kann sagen, schau mal, wenn wir da waren, da könnten wir was verbessern, da gibt es Stellschrauben, schauen wir uns die Stellschrauben an. Also es gibt unterschiedliche Stellschrauben. Traust du dich drüber, das und da hier und da anzupassen? Ich kann dann wieder ein Seminar anbieten, das heißt die Produktivitätsexplosion, das also den Menschen genau dieses Wissen und diese mentalen Fähigkeiten zusätzlich auch vermittelt, um in den Flow zu kommen und einfach extrem produktiv zu sein. Und die Arbeit so zu strukturieren, dass es Spaß macht, dass es nicht auslaugt und dass es einfach viel bringt. Mhm. Weil was ich bei meinen Eltern gesehen habe, und das wünsche ich mir nicht für unsere Familie und für unsere Kinder, ist, dass man sich selbst völlig ausbeutet und einfach nur immer mehr arbeitet. Das wissen wir mittlerweile, das geht auch anders.
Und genau deswegen stellen wir uns halt immer wieder die Frage, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, ohne zusätzliche Arbeitsstunden
zu erlangen. Genau, was kann ich für dich tun, damit damit es bei dir besser läuft, ohne dass du mehr arbeitest und umgekehrt? Was kannst du für mich tun, damit es bei mir besser läuft, ohne dass ich mehr Stunden arbeiten muss? Und da können wir immer wieder guten Input bringen.
Damit sind wir wieder zum Schluss unserer Folge heute gekommen. Es freut mich sehr, dass du so lange durchgehalten hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung, ein Like. Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.